herzlich willkommen zu unserem, wie ich mitgekriegt habe, sehr beliebten Podcast. Das wurde mir zurückgespiegelt. Die Leute hören das sehr gerne und das freut mich natürlich sehr. Heute ist zu Gast, und da freue ich mich jetzt schon wieder, Michael Vogel zusammen mit Harjo Schüler, der künstlerische Leiter der Familie Flöz, die ja bei uns seit 2-3 Jahren ihre, ich würde mal sagen, Berliner künstlerische Heimat haben, was mich wahnsinnig freut und mich sehr stolz macht, denn ich bin ganz ehrlich, ich habe die Familie Flöz vorher immer nur vom Namen gekannt und tatsächlich erst seitdem ihr im Schillertheater auftretet, habe ich jede Produktion gesehen und bin jedes Mal völlig begeistert und mit mir zum Glück auch alle anderen Zuschauer. Ich finde, es passt hier in dieses Haus so wunderbar rein und ich freue mich sehr, Michael Vogel, dass wir beide heute hier zusammen sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin und dass wir ein bisschen plaudern können.
Ja, genau. Wir haben ja jetzt schon einiges zusammen erlebt, also nicht nur verschiedene Produktionen, die hier zur Aufführung gekommen sind, sondern auch zusammen Corona erlebt. Da kommen wir vielleicht ein bisschen später drauf, wie wir beide das überlebt haben, sodass wir hier einigermaßen vernünftig wieder zusammensitzen können. Wenn man die ganzen Biografien oder die Geschichte von Familie Flöz liest, das finde ich ja irre beeindruckend. Also ich weiß nicht, wer es noch nie gesehen hat, Familie Flöz, bitte guckt es euch an, gucken Sie sich's an, weil es lohnt sich wirklich, weil ihr mit körperlichen Mitteln und mit Masken wahnsinnig viel und vor allen Dingen ohne Worte erzählt und vor allen Dingen Gefühle auslöst beim Zuschauen. Das finde ich wirklich phänomenal. Mich interessiert da als Theatermacher total, wie erarbeitet ihr eigentlich ein Stück? Ich stelle mir das kompliziert vor oder auch nicht kompliziert. Ich habe keine Ahnung. Wie kommt ihr, also erst bei der Stoff, ne? Wie kommt ihr auf den? Und dann, wie erarbeitet ihr euch das, was ihr dann später zeigt?
Ja, vorneweg, jedes Stück entsteht anders oder ist in den letzten 25 Jahren anders entstanden. Am Anfang ist manchmal eine Schnapsidee, also irgendwas, ein Restaurant, wo keine Zuschauer kommen, wo keine Gäste kommen, Menschen, die aus der Erde kommen, ein Theater von hinten zu gucken. Also ein Stück über Babys und alte Leute zu machen, weil das physisch interessant ist. Also irgendeine kleine Idee oder jetzt das letzte kam von den drei Jungs, die Infinita spielen in dritter Besetzung. Wir wollen ein Stück machen über das Ende der Welt. Sag ich, was über das Ende? Was wollt ihr denn? Wieso wollt ihr denn über das Ende der Welt? Also so fängt das immer an. Und dann gibt es eine Autorenzeit, ich sag mal einen Monat, die wir uns nehmen, zu reden, zu sammeln. Dann wird improvisiert, vielleicht zwei Monate, so wo man improvisiert und ich sage immer Material sammelt, also ohne dass man schon sagen kann, jetzt das wird das Stück.
Ja. Wenn du sagst, ganz kurze Zwischenfrage, wenn du sagst Material sammeln, heißt es körperliche Dinge sammeln, also körperliche Bewegung oder auch szenische Geschichte oder vielleicht nur die szenischen Sachen?
Nein, es sind Ideen da erstmal von Charakteren, von Figuren, die aufeinandertreffen und dann stellen wir das so in den Raum, manchmal auch nur über ein Interview, dass einfach jemand sich hinsetzt und erzählt und man ihn dann befragen kann, also der sogenannte heiße Stuhl, sondern viele, viele Fragen gestellt werden und wenn sich dann was kristallisiert, dann stellen wir das so auf. Also das habe ich eigentlich so in 90er Jahren so mit dem Stipendium für Stückentwicklung erfunden, so alles hinzustellen und dann so gucken, wie das so aufeinander wirken kann, wo der Konflikt liegt und wie das dann heiß wird und interessant für die, die zugucken und die, das ergibt dann das Material.
Ja, und das merkt ihr euch dann, nehmt ihr auf oder schreibt ihr
das
auf?
Am Anfang habe ich immer alles aufgenommen. Also immer Video. Ich habe damals, wie gesagt, schon ganz am Anfang noch diese großen VHS-Kassetten und eine externe Kamera und dann wurde erstmal stundenlang Material aufgenommen. Inzwischen hat man dann so ein Gefühl, jetzt lohnt sich es, eine Notiz zu machen. Also Notiz heißt bei uns dann eben eine Videonotiz mit einer kleinen Skizze oder einem Satz auch dazu. Und das ist dann das, woraus wir dann im vierten Monat, wenn auch die Masken dann gebaut werden und die Produktion richtig läuft, also Bühnenbild, Video, Musik, ganz wichtig, Musik, wobei Musik fängt früh, viel früher an, manchmal fängt eine Szene an durch Musik. Dann kommt das Material wieder heraus und man prüft es. Man guckt, hat man noch Lust, das zu machen auch.
Ja, also, verstehe.
Das ist auch ein ganz wichtiger Satz, den ich immer sage, magst du es noch? Also, wollte es nochmal machen.
Ja.
Und wenn es keiner machen will, dann gibt's das nicht mehr.
Ach, interessant.
Also meistens ist es auch so, dass wenn ich spüre, das zündet bei allen, also sagen wir mal, 5 Leute finden etwas toll, dann finden es meistens 1000 Leute auch toll.
Aha, interessant.
Und wenn es einer alleine nur toll findet, dann muss er da schon hart kämpfen für. Das gibt es auch, dass jemand sagt, ich will die Szene, ich will das Ding spielen, ich will das unbedingt haben. Und dann muss er dafür so eine gewisse Überzeugungsarbeit leisten. Aber das hat sich auch bewährt.
Ja, verstehe. Hört sich wahnsinnig interessant und kreativ, aber auch intensiv an. Also wenn ich dazu höre.
Ja, es ist intensiv zeitaufwendig, ungeheuer zeitaufwendig. Und es entsteht halt sehr, sehr viel. Und am Ende ist wenig. Also es ist wirklich... Das Wort Flöz im Nachhinein, das war ja unser erstes Stück, hieß Familie Flöz. Wir haben uns ja nicht freiwillig so genannt, sondern die Leute haben das immer wieder benannt. Flöz ist ja diese Verdichtung, ne, von irgendwas, was uns wertvoll erscheint als Menschen.
Also die Erdschicht sozusagen.
Und das hat wirklich was, die Arbeit auch mit dem zu tun, dass man ganz viel Dreck produziert.
Ja.
Und irgendwann sagt so, jetzt wählen wir aus und dann am Ende ist eben diese kleine Ader noch da. Ja, genau.
Also die Essenz sozusagen.
Die Essenz, ja. Was uns bedeutsam erscheint, was uns archetypisch erscheint, also allgemein wichtig und was auch kommuniziert. Also was man sagt, das ist etwas, was später erzählen kann.
Verstehe. Also hört sich spannend an. Jetzt für mich noch spannender, als ich kenne ja nur die Ergebnisse, war ja natürlich noch nie beim Prozess dabei. Jetzt hast du gerade gesagt, die Masken kommen dann so etwa nach 4 Monaten dazu. Das heißt,
ja, das ist auch unterschiedlich.
Ja, natürlich. Habe ich schon verstanden, dass jedes anders ist, aber so etwa. Ne?
Also auch eine Maske auch
nach einer gewissen Zeit. Das heißt aber, diese Masken drücken dann auch schon etwas aus, was entstanden ist sozusagen. Also die gibt's vorher nicht, die Idee, sondern die Maske hat ja natürlich auch einen Charakterzug in sich. Ne? Also das finde ich ja das wahnsinnig Spannende. Und man guckt ja zu und hat tatsächlich das Gefühl, diese Maske ist nicht starr, sondern sie ist beweglich und lebendig. Das finde ich irre spannend. Also das ist schon ein großer Anteil von eurer Arbeit, finde ich. Und wie ist es? Also es ist tatsächlich so, dass dann ein Teil dieser Essenz schon in der Maske zu sehen ist. Oder wo ihr bis dahin gelandet seid, oder wie ist das?
Na, also wenn ein gewisser Autorenprozess abgeschlossen ist, den natürlich der Hajo Schüler genau verfolgt oder beteiligt ist, spielt ja auch mit in verschiedenen Stücken, dann wird eben das Modellieren oder das Gestalten angefangen. Und das ist dann natürlich noch mal was ganz anderes, wie das, was vorher der Schauspieler oder der Schauspielautor sich ausgedacht hat oder erspielt hat. Da gibt es dann auch wieder Reibung. Wenn dann so die Maske kommt und es werden auch Masken abgelehnt. Also das ist es nicht. Nee, das kann er nicht sein. Das kann sie nicht sein. Nee.
Okay, die habe ich mir ganz anders vorgestellt. Ich habe sie ganz anders
und
so weiter.
Und kriegt dann vielleicht ein anderes Leben. Und die hat ja auch, jede Maske hat dann ein Eigenleben. Und wenn die Maske dann da ist, dann ist sie auch der Boss. Dann ist sie der Bestimmer. Ach. Der sagt dann einfach, ich bin so. Da kann man nicht sagen, das will ich aber so oder so, sondern das ist ganz stark dann von außen. Deswegen ist dieses von draußen, also dieser erste Zuschauer, als der ich mich über die Jahre empfinde. Ich bin halt der Erste, der dann drauf guckt, zusammen natürlich mit den anderen Spielern, aber der eben permanent dann dabei bleibt in dem Gucken. Die bestimmt dann, wohin die Reise geht oder wie es weitergeht.
Verstehe, du hast ja auch schon oft, sehr oft sogar, glaube ich, hinter der Maske gestanden, also nicht nur als Zuschauer als Erster, sondern eben auch als Darsteller in den Familie Flöz Produktionen.
Ja.
Wie ist es, also wie fühlt man sich das dann da innen? Also hat man dieses Gefühl, was von außen gespiegelt wird, diese Maske leitet dich, weiß ich ständig, wie ich nach außen aussehe, oder ist es verschwindet das? Das finde ich jetzt vielleicht ein bisschen sehr interne Frage und vielleicht nur für den Künstler interessant, aber
Also man lernt also die Maske natürlich immer kennen.
Ja.
Es ist vielleicht nicht nur das Visuelle, sondern das Wesentliche zu erkennen und mit sich zu verbinden. Mhm. Und das hat nicht was mit den Augen zu tun.
Ich verstehe.
Das ist eher, ich sag mal, ich muss irgendwie die Füße sind zum Beispiel viel wichtiger.
Ja.
Was für Füße, was wie läuft, wie bewegt sich, und wie Füße ist eben der ganze Körper. Die Haut, also die Haut als Organ. Wie ist die Haltung von dem? Wie der aussieht, ist natürlich auch entscheidend, weil das für den Zuschauer entscheidend ist, weil wir komischerweise, wenn wir so eine Figur sehen, immer auf die Maske gucken. Also das ist ja ganz selten, dass wir mal da wandern, weil die Maske irgendwie dadurch, dass sie starr ist und dann lebendig wird, ja was Magisches hat. Also wir werden da wie so Fliegen vom Licht angezogen. Wir gucken da immer hin. Also bei mir ist das so. Ich gucke da immer, und das war von Anfang an das Faszinierende. Die werden lebendig. Gruselig. Also ich kriege immer Gänsehaut, wenn dieser Moment kommt, wenn ich denke, oh, und ich weiß natürlich, das ist nur bei mir im Kopf. Also nur bei mir im Kopf gibt es dieses Leben. Ja, das ist nicht tatsächlich. Und das ist natürlich auch der Spieler dahinter. Und diese beiden Seiten zu erfahren, also auch als Spieler zu merken, das bin auch gar nicht mehr ich. Das ist eine ungeheure Freiheit, die ich glaube, ich so als Schauspieler nie erlebt habe.
Aha.
Also mit Maske bin ich wirklich von mir befreit, was eine wichtige Sache war, was mich auch am Maskenspielen war. Ich hatte halt immer einen bestimmten Typ, ne? Ich sehe bestimmt aus, muss immer das ist was für mich, da lass ihn das spielen, das kann er gut. Und mit der Maske habe ich dann also angefangen, die Geschlechterrollen zu tauschen. Man nimmt einem das sofort ab, also hundertprozentig. Und man kann 100% ganz und gar jemand anderes sein.
Ja, ja. Ich empfinde die Arbeit ja oder die Produktion ja nicht nur, also die Maske, da hast du völlig recht, die ist magisch. Ja, und wenn sie sich zu einem plötzlich dreht, ist es komplett was anderes, als man sie vorher gesehen hat. Also es ist wirklich ich sehe da sozusagen was in diese Maske hinein. Und es scheint ja auch kollektiv zu funktionieren, weil die Lacher sitzen bei allen an der gleichen Stelle zum Beispiel. Mhm.
Und das weltweit.
Genau.
Also vielleicht kleine Ausnahmen.
Ja, aber ich empfinde eure Arbeit ja auch als wahnsinnig körperlich. Also so wirkt es jedenfalls. Ja, das ist klar, die Maske ist der Fokus, aber darunter ist ja etwas, was ja also manchmal fast artistisch anmutet. Mhm, ja. Und jedes Mal bin ich eigentlich ganz begeistert, diese schnellen Wechsel, die ihr sehr oft in euren Stücken habt, nämlich dass 4 oder 5, weiß nicht wie viele Leute, mehrere Rollen spielen. Wie schnell das teilweise geht oder wie verblüffend das ist, dass da abgetreten wird und da wieder auf der nächsten anderen Seite sofort wieder aufgetreten wird. Also ich glaube, das gehört da auch Training, körperliches Training dazu. Müsst ihr euch immer fit halten oder geht da einfach ein Schauspieler mal so über die Bühne oder wie läuft das?
Es sind schon alle Spezialisten, die da bei uns gelandet sind oder die wir zu uns gezogen haben. Vielleicht mal kurz, woher wir kommen.
Also spannend.
Ich glaube, dass der Ursprung ganz klar die Folkwang Hochschule ist, also Folkwang Essen, Legende, Folkwang, die Einheit der Kunst. Es gab da eben auch an dieser Hochschule, die in erster Linie eine Musikhochschule ist, aber da gibt es diese berühmte Tanzabteilung, Kurt Joos, Pina Bausch, Reinhard Hoffmann, Susanne Linke. Also diese Tanzgeschichte und auf der anderen Seite die Schauspieloper natürlich auch und Musical inzwischen. Das war in meiner Zeit kein Musical. Auch dazu. Also man hatte sehr, sehr viele Einflüsse. Mich hat diese Arbeit des Tanztheaters wahnsinnig interessiert, was sie machen. Also dieses Entwickeln von Stücken. Ja. Und ich dachte immer so, was möchte ich eigentlich auch machen? Nur mit Schauspielern.
Ja.
Na, das ist das, was es auch dann geworden ist. Ich bekam dann auch ein Stipendium und konnte so Dinge probieren und also dieses Thema Stückentwicklung angehen. Und ich glaube, all diese Einflüsse, Tanz, sogar Fechten natürlich, also wir haben ja im Delusio, da wird auch gefochten, die Musik natürlich, diese Auseinandersetzung mit Musikern die ganze Zeit, ich denke, all diese das Zirzensische, wir hatten einen ganz wichtigen Clown, der Pierre Billon, der von Lecoq, Jacques Lecoq in Paris kam, der jeden Sommer kam. Und das war für uns, also gerade diesen Kern von Familie Flöz, Hajo Schüler, der Björn Lese, Paco González, der leider nicht mehr lebt, auch ein großer Clown gewesen. Dieses clowneske Wesen zu entdecken und diesen Figuren immer etwas vom Clown oder vom Scheitern mitzugeben, die den Clown eigentlich antreibt.
Ja.
Also all diese Einflüsse sind, glaube ich, wichtig und haben das gebildet oder waren der Ursprung all dessen, was dann so über die Jahre entstanden ist.
Ja, genau. Und das habt ihr konsequent ja immer weiterentwickelt. Ich kann da eine eigene Handschrift sehen. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest. Aber ich finde, ja, auf jeden Fall. Also sowohl was die Masken angeht, aber auch was die Darbietung angeht, obwohl alles komplett anders ist, wieder als das vorher rangegangen. Ne? Hm. Also ich finde das eine sehr eigene Geschichte geworden, die sich immer weiterentwickelt. So beobachte ich das.
Und ja, kann ich nur, wenn du das so von außen siehst. Ich denke, dass wir immer was anders machen wollten. Eigentlich fast jede neue Produktion war immer so, jetzt mach mal was ohne Masken. Ja, ja. Also schon bei der zweiten. Das wird ohne Masken. Und es war immer wieder, wir haben auch ein Stück ohne Masken gemacht. Das ist ganz schwierig für die Leute, ob es Veranstalter oder Publikum. Wir haben damit Preise gewonnen, da, wo wir noch nicht waren.
Ja,
in Hamburg. Natürlich. Also da waren plötzlich Privattheatertage. Ja. Da haben wir den Preis für die beste Komödie bekommen. Ja. Weil wir da noch nie gespielt haben. Die haben das erstmal so genommen.
Ja, ohne klar.
Aber da, wo wir spielten, die waren sehr verstört.
Ach ja, sie wollten euch wieder haben.
Ja, so ich habe doch jetzt eine Flöz-Ticket gekauft. Ja, ich habe doch hier ein Ticket für Flöz. Das ist also schon dann so eine Art Fluch auch, wenn man sagt, so, das ist doch euer Markenzeichen, so seid ihr doch.
Ja.
Und das will ich wieder haben. Und dieses sich trotzdem zu wiederholen, ist natürlich etwas, was man nicht sucht, sondern man sucht ja immer wieder eine Entwicklung.
Ja, ja.
Und für mich ist es vielleicht konsequent, aber auch jedes Stück ist ein Schritt weiter oder ist eine Entwicklung für mich.
Ja, ja, absolut. Also das finde ich auch, das kann man wirklich sehen. Deswegen ist es so schön, immer wieder in die nächsten Stücke zu gehen, weil es doch immer wieder überraschend ist.
Ja, ist vielleicht noch dazu, ist eine Theaterform, die es ja auch nicht gibt.
Genau.
Also das ist etwas, wo wir ja selber immer wieder am Forschen sind. Also was für Möglichkeiten gibt es noch? Wir haben ja nicht viele Vorbilder, wo man sagen, so geht das. Oder als wir angefangen haben, 94, war noch Student und wir haben gesagt, so, wie macht man das? Und natürlich gab es Leute, die das in der Hochschule gemacht haben und wir hatten das auch im Unterricht, die Maske natürlich, aber eigentlich wusste keiner, wie das geht.
Ja,
also am Anfang dachten wir, muss ich ganz viel bewegen. Ne? Also Familie Flöz, das allererste Stück, und auch Restaurante Immortal, das ist so Komödie der Arte, Tür auf, Tür zu, möglichst viel Bewegung, ganz kurz auf der Bühne. Ne? Und irgendwann Infinita, plötzlich hat Hajo andere Masken gebaut und dann merkte man, oh, das wird aber nur im kleinen Theater gehen, so ruhig und klein. Und im Gegenteil, das Stück ist am besten in großen Opernhäusern.
Ja.
Also diese Schwere des Hauses und dieses kleine spartanische Bühnenbild, das Thema, der Tod und das Leben. Also wir haben sehr, sehr viele Entdeckungen gemacht in all diesen Jahren, was geht und was nicht geht und was sich dann durchsetzt auch als einen Stil, glaube ich, oder als eine, ja, auch in der Entwicklung, dass man sagt, man weiß ja, so wird's gehen.
Ja, genau. Und ich finde das zum Beispiel wahnsinnig faszinierend, dass wie gut das zum Beispiel hier in diesem großen Schillertheater funktioniert. Und zwar in jeder Reihe. Ne? Es ist kann genauso fein sein, wie ihr es macht. Und es kommt überall hin. Das finde ich wahnsinnig faszinierend. Was die wenigsten vielleicht wissen, oder ich gehörte auf jeden Fall bis vor 2-3 Jahren dazu, dass Familie Flöz kommt ja aus Berlin mittlerweile, schon seit vielen, vielen Jahren. Also ihr lebt hier alle und hier werden die Stücke produziert oder entwickelt, wie man auch immer sagen möchte. Und ihr seid weltweit unterwegs. Das heißt, ihr habt wahnsinnige Fangemeinden, wie ich inzwischen mitgekriegt habe, in Spanien und in Frankreich und überall, wo ihr seid, seid ihr immer wieder gerne. Ne? Und das ist gar nicht so klar, dass es wirklich eine Berliner Sache ist, eine Berliner Kompanie, die weltweit gefeiert wird eigentlich oder immer wieder eingeladen wird. Das finde ich wahnsinnig faszinierend und ich glaube, das kann man gar nicht oft genug betonen.
Ich denke, dass wir 80% der Auftritte sind im Ausland. Also wir haben so zwischen 150 und 200 Auftritte im Jahr. Und also der Großteil ist im Ausland, also nicht in Deutschland. Es wurde mehr in Deutschland. Am Anfang war es sehr schwer. In Deutschland sind wir auch weiter noch Kleinkünstler, also diese Form des Theaters. Wir arbeiten sehr zensisch, wir sind sehr unterhaltsam, also wir sind ganz klar im U Theater angesiedelt und nicht im E. Also das heißt, das gibt's ja woanders auch gar nicht,
diese Kategorie. Das ist ja typisch deutsch. Ne? Das alles ist muss deutsch ja eingeteilt
und da können wir auch hin. Und wir sind auch im Figurentheater. Ja. Also es gibt auch, wenn wir uns Antrag stellen, es gibt keine Schublade wirklich für uns. Wir müssen immer gucken. Und das Internationale kam auch aus der Not oder auch aus dem Wunsch. Ich denke, das fing so an, die ersten Gespräche. Lass uns doch auf jeden Fall ohne Worte, dann können wir überall auf der Welt spielen.
Verstehe.
Das war ganz klar Kalkül.
Ja,
auch.
Ja. Und das ist aufgegangen. Also sowas wird komplett.
Ja, genau, dass wir gesagt haben, wir können doch, also wir, ich glaube, dieses Jahr waren es 43 Länder, in denen wir spielen oder Partner auch haben und immer wieder dort sein können. Und das ist natürlich etwas, was wir uns erträumt haben.
Früh. Ja, das ist
musikalisch toll. Zu arbeiten, zu tanzen, akrobatisch, also Zirkuselemente. Und dann wird das überall schon verstanden werden.
Ja, toll. Aber was du eben gesagt hast, das finde ich ja sowieso immer wieder faszinierend, dass es speziell eine deutsche Eigenschaft ist, dass alles eingeteilt werden muss, sowohl in der Bürokratie, aber auch im künstlerischen Bereich zum Beispiel. Ne? Also es wird immer alles sehr gerne in Schubladen gesteckt. Und das ist ganz schwierig.
Es muss ja verwaltet werden.
Was?
Wie? Es muss ja verwaltet werden.
Ja, ja, das ist ganz merkwürdig. Ich bin deswegen umso froher, dass ihr bei uns gelandet seid, weil ich finde genau dieses Schubladendenken finde ich überhaupt nicht interessant. Ich finde, ein guter Theaterabend ist dann gut, wenn er in irgendeiner Form mich mitnimmt und ich ihn verstehe und er mich berührt, aber auch mich unterhält. Das muss alles drin sein. Das kann ein ernster Stoff sein, das kann ein Familie-Flöz-Stück sein oder es kann eine Tür-auf-Tür-zu-Komödie sein. Das ist dann eigentlich egal. Das hat hier bei uns jedenfalls alles Platz, solange ich Leute erreiche. Ja? Und ich bin deswegen froh, dass wir euch hier haben, damit diese Tür auch ein bisschen weiter aufgemacht wird, vielleicht sogar gegenseitig. Hm. Ne? Also
das war von Anfang an auch ein Maxim. Also wir haben das Wort Volkstheater. Also die Menschen zu erreichen, das war, also ich kann mich erinnern an Gespräche mit Hajo 94 im Garten bei mir, wo wir angefangen haben, da im Rasen, in 14 Tagen im Sommer, das war so die ersten, sie waren Studenten, haben gesagt, kannst du mal irgendwie zugucken, und das war schon von Anfang an klar, wir wollen volle Häuser. Wir wollen Volk, wir wollen nicht.
Da sind wir absolut auf einer Wellenlänge.
Wir wollen nichts Elitäres machen, wir wollen, ein Kind dahin kommt und die Oma dazu und das alles dazwischen und das auch natürlich auch etwas intellektuell, also dass es auch ein anspruchsvoller Zuschauer reicher oder mutiger aus diesem Abend geht nicht etwas machen, wo man wo sich vielleicht einer der Regisseur oder einer der Künstler dieser Gruppe verwirklicht, sondern dass alle zusammen etwas entwickeln und jeder sich da auch findet. Das ist auch etwas, was immer wichtig war. Für mich, zumindest von außen auch, dass von jedem das Beste zu sehen ist.
Ja, ja. Ich finde es total toll, dass ihr da dran geblieben seid, weil ich kenne ja ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die natürlich ähnliche Träume hatten am Anfang. Und dann aber irgendwo untergegangen sind in der großen, weiten Welt. So hat das zu sein und so hat das nicht zu sein. Und ich, wenn ich jetzt so zuhöre, ich finde es sehr spannend, dass ihr scheinbar an euren Ursprungsgedanken dran geblieben seid und trotzdem immer offen wart für Weiterentwicklung.
Bis Corona kam.
Das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen. wenn wir gerade darüber sprachen, dass ihr weltweit unterwegs seid und natürlich auch in Deutschland auftritt, aber überall. Und es war ja ein weltweiter Lockdown letztes Jahr durch Corona. Wie habt ihr das überhaupt überlebt? Wie seid ihr bis heute gekommen?
Ja, wir leben glücklicherweise, und das ist wirklich im Blick auf Kollegen im Ausland, in Deutschland.
Ja.
Das heißt, wir haben die Möglichkeit gehabt, Anträge zu stellen, Förderungen zu bekommen, Hilfen zu bekommen und konnten die Zeit sogar produzieren. Also das neue Stück, was wir im August hier uraufführen, am 24. August.
Feste.
Das ist 19 im Winter gestartet, nach China. Wir kamen zurück am 11. November und haben genau die Woche danach angefangen, Feste zu projektieren und zu treffen, darüber zu sprechen. Und dann kam der Lockdown, genau. Und dann, wie macht man weiter? Und das ist ein Ensemble, oder wir haben eine Gruppe von 3 Ensembles, die weltweit touren. Also wir sind im Tourgeschäft, sind es 30 Personen. Mhm. Wenn wir produzieren, sind wir ungefähr 50 Menschen, die dann mit Bühnenbild und Musik und so weiter arbeiten. Und das ist natürlich ein Desaster jetzt. Ja, also natürlich. Das ist auch noch nicht absehbar,
wie das weitergeht. Nein, das stimmt. Das geht uns ja allen so.
Das ist jetzt auch, wenn jetzt hier in Berlin oder irgendwo wieder was passiert. Das Geschäftsmodell ist für uns Reisen. Das heißt, unser Bühnenbild muss irgendwo hin. Dann natürlich, da sind doch einige Menschen, ne, die immer, wenn einer krank wird, bricht das Ganze zusammen.
Ja.
Ja, also es ist sehr schwer, sich jetzt vorzustellen, wie das in den nächsten Jahren weitergehen kann.
Genau, weil das ist ja natürlich auch eure Einnahmequelle, dass ihr vor Ort irgendwo seid. Und logistisch ist es ja ein wahnsinniger Rattenschwanz, der da dranhängt. Aber eben auch, wenn es nicht mehr sein darf. Ne? Ihr könnt ja nicht nur in Berlin oder Deutschland auf einmal auftreten.
Das würde uns nicht ernähren.
Nein, das würde euch
nicht
ernähren.
Also Berlin schon gar nicht.
Nee, genau.
Und das ist jetzt das Gute in diesem Jahr, dass wir gemerkt haben, wir sind doch wahrgenommen worden. Mhm. Wir stellen einen Antrag und es gibt Menschen, die sagen, das ist förderungswürdig, das ist erhaltenswert, wie auch immer. Und das ist erstmal das Positive, was wir in dem letzten Jahr erlebt haben, dass wir also dadurch auch überleben konnten. Weil vorher haben wir von den Shows gelebt, die wir eben dann angeboten haben und überall gespielt haben. Das war unser Deal, unser Geschäft.
Ne? Na klar, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es ja so, dass es natürlich auch für uns sehr bewegend und berührend, aber auch sehr schön war, dass wir eben unterstützt wurden, weil wir eben in Deutschland Theater machen und damit finanziell überleben konnten. Die andere Seite in der Seele ist ja natürlich die künstlerische Seele, die ja davon lebt auch, dass man was in die Welt bringt, dass man das zeigt, was man da im Probenraum vor sich hin gebastelt hat, dass es Leute sehen, dass man gesehen wird und den Austausch hat mit dem Publikum. Wie ging es dir erstmal damit? Und dann auch natürlich interessant ist, wie ging es der gesamten Truppe? Also sind da welche abgesprungen, haben gesagt, den Beruf mache ich nicht mehr? Oder konntet ihr alle zusammenhalten? Weil das sehe ich bei vielen Künstlern und Künstlerinnen, dass die wirklich angefangen haben zu hadern.
Verschiedene Punkte. Ne? Das erste ist wirklich der Zuschauer. Also all das, was wir dann online versuchten. Ich habe es jetzt so genossen. Also ich habe jetzt gemerkt, am 1. Juni, als wir hier wieder Theaterabende machen und ich wieder Theaterabende erleben konnte, mit allem drum und dran, mit dem vorher, vor dem Theater jetzt hier, im Foyer, hinterher in der Theaterklause hier. Also das ist, wofür ich gelebt habe. Und das war ein Jahr weg. Also auch wenn ich auch nicht unbedingt auf der Bühne jeden Abend stehe, aber auch wenn auf der Bühne ist, natürlich noch mal stärker. Also dieser Austausch, dieses Teilen von Dingen, geht im Virtuellen. Für mich nur sehr, sehr, sehr begrenzt. Das haben wir durch die Stream-Sachen oder offene Proben, die wir dann gestreamt haben. Das war alles, ich habe auch in der Hochschule unterrichtet und da gab es auch so Stream-Versuche. Das ist alles ziemlich traurig. Also
ja, es ist traurig, weil der Austausch.
Also mich macht es traurig. Es ist wie wenn man das Echte kennt und jetzt so irgendwie so eine bittere Pille schluckt und sagt, fühl dich trotzdem gut.
Ja, genau.
Aber es ist jetzt wieder so ein, umso klarer, als es wieder losging oder etwas möglich war, sagen wir mal so, also los. Etwas verloren war und das Positive daran, dass ich oder wir viele gemerkt haben, wie wichtig uns das ist.
Na schön, ja.
Also wie stark das ist und wie notwendig das ist. Also wie relevant.
Ja, absolut relevant.
Das zumindest ist für uns. Ja. Und ich hoffe dann eben auch, also im Feedback der Zuschauer
ja
auch.
Naja, es war wirklich faszinierend zu sehen, wie die Leute, mit euch haben wir jetzt ja angefangen, wieder dieses Pilotprojekt erst und dann wieder den normalen Spielbetrieb zurückzukommen, wie bewegt auch die Menschen im Publikum sind. Erstmal, dass sie überhaupt wieder da sein dürfen und dann etwas geschenkt zu kriegen, was von der Bühne herüberkommt. Und dieser Austausch, dieses Miteinander in einem großen Raum, das finde ich ja das Faszinierende. Und ich finde, mir geht's genauso. Diese Demut, die man auf einmal wieder vor dem eigenen Beruf kriegt, ist was sehr Schönes. Ja, und wenn man dann die leuchtenden Augen der Zuschauer sieht, dann ist das wirklich ein Geschenk. Also in beide Richtungen.
Auf jeden Fall.
Finde ich auch. Und ich hoffe auch, dass wirklich sollte so etwas nochmal passieren, dass die Kultur tatsächlich auch als relevant erachtet wird und nicht nur das, was sie eben ist, nämlich relevant, sondern sie auch als solches erachtet wird, weil dieser Austausch, wir sind einfach soziale Wesen, wir Menschen, wir brauchen das, ne? Wir verkümmern sonst. Und ja, ich finde es auch schön, das wieder zu spüren jetzt. Genau, um auf die Uraufführung zurückzukommen. Uraufführung, sagen wir hier jetzt nochmal ganz deutlich, Ende August hier bei uns im Schillertheater, Feste, eine neue Produktion von euch, hast du schon erzählt, ihr habt die in der Corona-Zeit entwickelt oder in der ganzen Zwischenzeit, wo nicht gespielt werden konnte. Wie ist denn das, also ihr habt ja immer verschiedene Kooperationspartner, die sowas überhaupt möglich machen. Ist es genauso, stelle ich es mir genauso aufregend vor, das dann endlich zu zeigen? Ja, natürlich, wie ein ganz normales Theaterstück oder wie eine Oper. Oder habt ihr vorher schon irgendein Feedback eingeholt? Wie macht ihr das?
Genau, das Feedback, also die Tryouts, die Previews, das war alles ja nicht möglich jetzt. Das heißt, das ist etwas, was wirklich fehlt. Also für mich ist diese Begegnung mit dem Zuschauer jetzt mal ganz hochgegriffen der Beginn der Arbeit. Also man lernt etwas auswendig, sag ich mal. Also wenn ich jetzt an meine Kindheit denke, man hat ein Gedicht gelernt und dann geht man da vor die Leute hin und dann trägt man das vor und dann passiert was ganz anderes, was man sich zu Hause beim Lernen vorgestellt hat. Ja. Also aber da passiert was und im besten Fall ist das was sehr Lebendiges. Und das kann man eben nur in diesem, also wenn man daran Interesse hat, an diesem Austausch, an diesem Hin und Her, das kann man auch als erster Zuschauer oder Regisseur von außen nur erleben, wenn da eben, ich sag mal, auch eine bestimmte Anonymität da ist. Also jemand, wenn ein paar Freunde kommen, ist es was ganz anderes, wie wenn da 200, 300 Menschen oder auch 20, 30 Menschen sitzen in der Preview oder in der Vorpremiere oder in der offenen Probe, dass dieser Pulk an Menschen etwas von sich gibt. Also ich fange mal beim Atem an, also mitatmet, lacht natürlich auch, aber auch ich was von dieser Betroffenheit oder von diesem Berührtsein, irgendwas ist jetzt getroffen worden. Und wie lange geht das? Und dann ist das eine musikalische Arbeit. Also das genau dann, also ich glaube, komödiantisches Theater ist Musik am Ende. Also es sind Kompositionen. Es sind, wenn das Stück fertig ist, nach 20, 30 Vorstellungen, anfängt fertig zu werden. Also wir arbeiten, ich war jetzt wieder auch hier, jeden Abend Kleinigkeiten. Also wir haben auch noch 300 Vorstellungen, noch Umstellungen, dass wir, oder noch eine neue Szene ist auch passiert. Ja, also es ist immer, es ist nie fertig.
Es ist nie fertig.
Nee, es ist, ja.
Ich meine, das Tolle ist, wenn man diese ganze Geschichte hört, kann man ja davon ausgehen, wenn man hier am 24. August in dieser Uraufführung sitzt, das Stück, was ich an dem Abend erlebe, wird von da aus voraussichtlich, wenn wir wieder richtig reisen können, in die ganze Welt gehen. Ich war dabei.
Und du wirst es nie wieder so sehen.
Ja, das
ist sowieso. Es wird nie wieder so sein.
Ja.
Es wird, wenn es wiederkommt, und jetzt hoffe ich, dass wir es dann wieder spielen, wenn es sich wieder weiterentwickelt, anders sein. Es wird vor allem wahrscheinlich komödiantischer werden. Also das Komische wächst mit den Vorstellungen. Und das ist auch etwas, was mich interessiert natürlich, wo die Leute, also wo der Hammer hängt, sagen wir auch. Ne?
Genau, ja.
Wo der ist der Moment, wo die Pointe eben sitzt? Oder wo bleibt es episch?
Ja.
Ne? Wo bleibt es episch und was auch trägt, was auch schön ist? Ja? Aber es ist ein ganz anderes Erlebnis, ob man etwas pointiert macht.
Genau, also das erleben wir ja hier auch natürlich. Komödie steht ja bei uns oben drüber. Und der Rhythmus der Vorstellung entsteht tatsächlich erst mit dem Publikum zusammen.
Ja.
Ne? Weil das ist, vorher kann man sich auf der Probe 1000 Pausen ausdenken. An der Stelle werden sie lachen. Sie lachen gar nicht dann an der Stelle, sondern sie lachen situationsbedingt vielleicht an einer anderen. Und da entsteht automatisch dann die Pause auf der Bühne. Und dann kann man das andere wieder raffen. Zum Beispiel, das finde ich auch jedes Mal wahnsinnig spannend. Ich finde es schön, jetzt auch das mal von dir zu hören, weil das ist ja auch eine, was ihr habt, ist natürlich eine internationale Erfahrung. Sind denn da die Publikümer, sage ich jetzt mal, sind die unterschiedlich? Also wenn du von China redest und zum Beispiel...
China ist ja extrem. Die sind da schon sehr ruhig und sehr vorsichtig.
Ja.
Also das ist
zu reagieren.
Sehr respektvoll.
Ah, ja.
Also wenn etwas, ich sag mal, Schlag, sowas wirklich Slapstick kommt, dann wissen sie, jetzt dürfen sie lachen. Ah, also okay. So ein Gefühl ist das.
Ja, ja.
Aber oft ist es sehr, sehr ruhig.
Ja, verstehe. Und dann gibt's hinterher einen großen Applaus?
Ja,
oder auch,
ja.
Ist es so.
Unglaubliche Dankbarkeit und es ist eben eine, also immer noch eine fremde Kultur, ist aber nach von Stadt zu Stadt, also Peking, ist es anders. Ne? So ein Festival, wo dann Theaterpublikum kommt, die aber wenn man dann Kunming, das ist auch eine riesige Stadt, 20 Millionen, also es ist trotzdem provinzieller, jetzt wie Peking. Also oder eine Kleinstadt von 2 Millionen, da ist es dann ganz ruhig.
Verstehe. Also, wo ist es am euphorischsten, wenn du auf die Welt schaust? Also jetzt ist mir klar, das sind
alle. Also da gibt es schon so Hotspots. Also, Andalusien, zum Beispiel, die sitzen da erstmal wirklich mit verschränkten Armen.
Ja.
Kennen wir nicht.
Ja.
Deutsche und die was. Und dann plötzlich geht da eine Seele auf und eine Begeisterung und ein großer, die fangen dann an zu reden und okay, da kommen dann solche Dinge und ein riesiger Applaus. Das ist etwas, was du im Süden Spaniens erlebst. Osten, Tbilisi, da haben wir gedacht, wir sind die Beatles. Ja, die Mädchen haben geschrien, als wir diese Babys spielten von Infinita. Ja, ja. Das war, wir haben immer so in die Gasse gegangen und haben es kaputt geladen. Sag, was ist denn hier los? Ja, es ist ja nicht Rockmusik oder so, sondern die schrien, sobald diese Wahnsinn. Babys da war und eine Aufnahme von, also von, auch die Theaterform veränderte sich durch das Publikum.
Ja.
Die unglaubliche Dankbarkeit hinterher. Also Engländer sind super schnell. Na, da im Gegensatz zu den Schweizern, da kannst du Zeit lassen. Aber die Engländer, got it, next. Na, das ist schon, da passen die Klischees. Ne?
Wahnsinn, das stelle ich mir wahnsinnig interessant vor.
Die Franzosen sind sehr theateraffin, dankbar. Das wird sehr weit und man muss auch was bringen. Das ist, man kann sich da nicht ausruhen. Ne? Französisches Publikum, sehr, sehr gutes Publikum. Italien, auch, die sind sehr, sehr begeisterungsfähig.
Wahnsinn.
Diese wunderschönen, kleinen italienischen Theater, das sind immer Feste. Also im besten Fall ist ja jeder Theaterabend ein Fest, aber manchmal klappt es eben nicht. Ja. Aber ich könnte eigentlich kein, weil ich immer gefragt habe, welches Land ist denn auch Südamerika? Ist toll, ne? Also Festivals in Bogota oder es ist immer auch die Konstellation, wer das Theater führt und wie in welchem Platz es stattfindet.
Verstehe. Wahnsinn. Und das alles made in Berlin.
Made in Berlin,
genau.
Be Berlin.
Ja, Wahnsinn. Und das zeigen wir dann in der Welt. Ne? Das ist eine tolle Sache. Hast du jemals drüber nachgedacht oder ihr mal so ein festes Haus bespielen? Oder war hast du ja gesagt, dass eure Philosophie eigentlich von Anfang an auch das Reisen war und ist. Aber vielleicht gibt's diese Sehnsucht auch.
Ich meine,
ich würde als Zuständiger, wenn ich jetzt zuhören würde, würde ich sagen, ey, den Leuten geben wir doch hier einen Ort, dass die nicht zu den Leuten reisen müssen, sondern dass die Leute zu uns hier nach Berlin reisen zum Beispiel.
Also ich habe in der Zeit, als ich so angefangen habe, auch Kollegen beobachtet, die das dann versucht haben und immer gesehen, die sind vor allem mit dem Haus dann beschäftigt.
Ja, das ist natürlich richtig.
Das musst du ja wissen, ne? Wie das so. Also man ist einfach dann damit. Wir haben eigentlich sehr früh gesagt, wir suchen Partner und suchen Leute, die diesen Part übernehmen. Das war schon sehr früh klar, dass wir das auch nicht leisten können oder auch niemanden fanden, mit dem wir das, weil ich wollte das, Hayo wollte das auch nicht machen, wollte niemand sagen, so ich führe jetzt ein Haus. Ne? Das.
Wenn man dir zuhört oder dir zusieht, den Vorteil habe ich jetzt natürlich, also deine Augen leuchten auch jedes Mal, wenn du über die Reisen sprichst und wo ihr überall seid und so. Also ich glaube, die Entscheidung war richtig, auch wenn ich mir natürlich als Theatermacher oder als Theaterleiter in einer Stadt natürlich wünschen würde, dass du jetzt gesagt hättest, ach ja, na klar, wir wollten schon immer mit euch zusammen am Schiller-Theater sein, was ihr ja auch seid.
Nein, also die Frage ist, also das war auf jeden Fall ein Traum, hier in Berlin einen Ort zu haben, wo wir, das haben wir eine Zeit lang ja auch im Admiralspalast gemacht, 2x im Monat, 2 Wochenenden im Monat eines der Stücke zeigen. Das ist schon nach wie vor ein Traum. Das geht ja bei euch nicht, das ist einfach zu wenig. Also ihr habt zu viele eigene Dinge. Aber das war auch mit dem Studio, das war der Traum zu sagen, wir haben ein eigenes Theater verwaltet von den Arena-Leuten. Aber es ging nicht auf, ne? Es ging auch monetär nicht auf.
Ja, verstehe.
Also es ist kein einfaches Platz da, was das angeht hier.
Ja, nee, das ist richtig. Berlin erfindet sich auch ständig neu, ne? Genau. Oder denkt es zumindest. Also das heißt, es gibt auch dementsprechend nicht diese wahnsinnige Treue, was ich zum Beispiel aus Hamburg kenne, ne? Wo man einfach automatisch in das und das Theater oder wenn das und der spielt, dann gehe ich da automatisch hin. Nee, hier muss immer wieder neu erkämpft werden.
Ist ja auch gut.
Ist auch gut. Ich bin ja selbst Berliner, ich finde es ja super. So geht's mir ja auch. Ich gehe auch nicht selbstverständlich immer wieder dahin, wo ich schon mal was Gutes gesehen habe, sondern ich muss erst von 3, 4, 5 Freunden gehört haben, da musst du unbedingt hingehen.
Ja, also ich mag es auch, wenn Leute unsere Stücke gesehen haben und auch so eine Art Fachpublikum werden und dann auch hinterher auch sagen, was ihnen nicht gefällt. Also weil wir eben dann eingeordnet werden und weil man eben mit der Zeit Menschen kennt und hört und sieht, die auch gewisse Kriterien sich erarbeitet haben durch das Gucken. Also und das ist ja eigentlich ein ganz wichtiger Punkt für die Entwicklung.
Ja. Schön. Ja, also ich freue mich sehr auf Feste. Ende August, wie gesagt,
24. August. Was? Verraten wir jetzt noch nichts über das Stück?
Nein, also ich würde sagen nicht, oder?
Nee. Also, ja, klar. Es gibt einen Text, man kann den lesen. Es wird was ganz anderes wahrscheinlich. Also auch das ist interessant, denn man schreibt dann früh so einen Text.
Ja.
Und dann entwickelt sich ein Stück und dann müsste man den Text wieder schreiben und wieder umschreiben und dann merkt man, ja, das ist jetzt schon das, was wir machen eigentlich. Aber was da ist nonverbal ist, hat das eigentlich auch ganz wenig mit Worten zu tun, was dann für den Einzelnen ankommt. Also ich denke, manchmal sind die Worte vorab gehört, gesagt, dem im Weg, was der Mensch dann erlebt, assoziiert, was er an eigener Geschichte da in so einem Stück sieht. Deswegen kommt alle, guckt euch an und sprecht mich hinterher an und sagt euch, wie blöd ihr es fandet und wie viel besser das andere Stück ist und so weiter.
Und so weiter. Und seht eure eigene Geschichte. Das fand ich jetzt einen bemerkenswerten Satz. Jeder sieht das da drin auch, was er selbst natürlich nur sehen kann oder will.
Ja.
Das finde ich spannend. Ja. Okay. Ich danke dir sehr. Also ich habe heute viel gelernt und finde das ganz schön, das zu teilen.
Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, auch mit deinem Vater und der Katharina Thalbach da jetzt in einer Reihe zu stehen.
Ja.
Ganz toll.
Ja. Freut uns ganz auf unserer Seite. Alles Liebe.
Auch so.
Dankeschön.